Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
In der Nacht vom 7. auf den 8. September geht es wieder los. Dann starten die New England Patriots ihre Titelverteidiger-Saison gegen die Kansas City Chiefs. Die Patriots, die im letzten Super Bowl einen 3:28 Rückstand gegen die Atlanta Falcons aufgeholt haben und damit für ein Novum gesorgt haben. So einen hohen Rückstand hat noch nie eine Mannschaft aufgeholt. Wir wollen in den nächsten Tagen hier auf diese NFL-Saison vorausschauen. Und das tue ich mit niemand Geringerem als dem RAN-NFL-Experten Roman Motzkus. Roman Motzkus, selber Spieler gewesen bei den Berlin Adlern, kümmert sich seit 15 Jahren als Stadionsprecher beziehungsweise auch als Experte in den Medien darum, Football näher zu bringen. Und das tut er seit einigen Jahren jetzt auch erfolgreich bei RAN-NFL. Und er hat mir in einem Interview zur Verfügung gestanden und wir haben auf die AFC und auf die NFC natürlich vorausgeschaut. Hier kümmern wir uns in dieser Folge und in dieser Episode jetzt um die AFC East.
Roman Motzkus, die Patriots haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Wie sie es geschafft haben, das weiß inzwischen jeder, wie sie es geschafft haben. Sie haben dann laut jeglichen Experten eine Traum-Offseason gehabt. Jetzt fällt Julian Edelman aus. Gerade hat er sich verletzt mit einem Kreuzbandriss. Wie sieht die Offseason Ihrer Meinung nach aus von den Patriots?
Sie ist wirklich trotzdem noch weiterhin sehr gut. Sie haben gut gearbeitet, sie haben gute Free Agents gehabt, sie haben vor allen Dingen nur 4 Draftpicks genommen. Also das ist sehr erstaunlich, dass sie dann wirklich gesagt haben, erste, zweite Runde interessiert uns gar nicht, wir traden lieber. Haben sich mit Brandon Cooks zum Beispiel einen Wide Receiver von den New Orleans Saints geholt, der ein gemachter Mann ist, der also wirklich genau reinkommt in die Offense von den New England Patriots. Und der Verlust von Julian Edelman wird natürlich schon irgendwo wiegen, weil er ist die Lieblingsanspielstation von Tom Brady. Aber, und da muss man ganz ehrlich ein ganz lautes Aber sagen, es ist nur eine von vielen kleinen Zahnrädchen, die ineinander greifen. Da wird jetzt ein anderer kommen, da wird zum Beispiel Danny Amendola wahrscheinlich eher die Rolle übernehmen. Sie haben trotzdem noch Chris Hogan, sie haben Malcolm Mitchell, sie haben Dwayne Allen von den Colts bekommen. Also das sind alles Zugänge, die man sagen kann, hey, das passt. Ja, da gibt natürlich auch ein paar Abgänge mit LeGarrette Blount, muss man sagen. 18 Touchdowns in einer Saison, die sind nicht so leicht zu ersetzen, aber Mike Gillisley von den Buffalo Bills wird diese Rolle ausfüllen. Und dann gibt es ja noch Rex Burkhardt, Dion Lewis und James White. Also die haben 4 Running Backs, die alle 4 sofort spielen können. Wobei man im Moment Gillisley ein bisschen voransieht im Run-Game. Aber gerade Burkhardt, Lewis und White können alle den Ball fangen. Und das ist die Hauptaufgabe, die sie haben, muss man ehrlich sagen. Und man unterschätzt immer so ein bisschen die Defense der New England Patriots. Aber man hat es ja gesehen, man hat es oft genug gesehen. Im entscheidenden Moment sind sie genau da, wo sie sein müssen. Sind super gecoacht. Sie haben vor allen Dingen eine absolute Konstanz in dieser Coaching-Staff, den sie haben. Matt Patricia ist zum Beispiel der Defense-Coordinator seit Jahr und Tag und Josh McDaniels, der Offense-Coordinator. Da wird sich nicht viel ändern. Also die Spielweise der New England Patriots wird weiterhin dafür sorgen, dass sie die AFC East mindestens dominieren und ich glaube auch ein ganz, ganz starkes Wort in der AFC insgesamt erzählen werden.
Hatten Sie jetzt die beste Offseason aller Zeiten? Weil, wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Stimmen, die das gesagt haben, aber Julian Edelman fehlt jetzt außen. Trotzdem Stephen Gilmore, Brandon Cooks, Dwayne Allen, Michael Gillisley geholt, dann Martellus Bennett Geld verdienen lassen bei den Packers jetzt. Insgesamt Rob Gronkowski scheint wieder fit zu sein. Ist es die beste Offseason seit Ewigkeiten?
Die beste weiß ich immer nicht so genau, weil man kann die ganz schwer miteinander vergleichen. Aber wenn man sieht, dass Tom Brady und Bill Belichick seit 17 Jahren ja zusammenarbeiten und das auch wirklich konstant gut machen, ist das natürlich auch wieder nur ein Fingerzeig dafür. Wenn man sieht, wer alles dafür hinkommen will und wer eigentlich für relativ schmalen Taler bei den New England Patriots spielen will, weil sie dann halt eine Chance auf den Ring haben, das ist ganz klar. Wenn man zum Beispiel mal die Verhältnisse der Quarterbacks sieht, haben wir gerade gehört, Derek Carr, $25 Millionen für 5 Jahre, hey, Tom Brady verdient nur $14 Millionen. Nur. Also der nagt nicht am Hungertuch. Wenn man das vor allen Dingen über 17 Jahre lang macht, dann ist da auch schon ein bisschen was hängen geblieben. Es muss natürlich jetzt noch die Chemie eingearbeitet werden. In den Off-Season-Workouts und vor allen Dingen jetzt auch im Camp wird da ganz viel dran gearbeitet werden, dass zum Beispiel die Neuzugänge im Passing-Game dann reinfallen, dass sie da richtig vernünftig die Rollen einfühlen können. Und ja, Edelman muss ersetzt werden. Aber wenn man sieht, dass das Bread-and-Butter-Play von den New England Patriots ein 11-Yard-Hook ist, den kann jeder laufen. Von jeder Position aus kann dieser Spielzug gelaufen werden. Und dann hat Brady 2 Schritte, 3 Schritte, wirft den Ball. Und dann ist es ihm völlig egal, ob da jetzt die Nummer 11 steht, die Nummer 87 steht oder sonst irgendeiner mit irgendeiner Nummer von den New England Patriots. Der macht das trotzdem.
Hm. Rob Gronkowski, ich hab's gesagt, ist wieder fit. Hat Tom Brady vielleicht so viele Anspielstationen wie noch nie? Weil er hat jetzt wirklich extrem viele wieder. Gut, jetzt ist Martellus Bennett weg, jetzt ist LeGarrette Blount weg, aber dadurch, dass die Neuen gekommen sind, auch mit Gillislee, mit Hogan dann auch noch mit dabei, hat er jetzt die meisten Anspielstationen dann auch?
Er hat mindestens genauso viele wie sonst, muss man wirklich dazu sagen, weil das ganze Konstrukt in der Offense ist darauf ausgelegt, viele, viele Varianten zu spielen. Es wird eigentlich immer wieder das Gleiche gespielt mit verschiedenen Varianten von verschiedenen Positionen aus. Das heißt, mal läuft der Outside Receiver diese Route, mal läuft der Inside Receiver die Route, mal läuft der Tight End dieselbe Route von einer anderen Position aus. Und das ist das Schwierige für den Gegner. Er kann nie vorhersagen, wer jetzt die Nummer 1 ist, die Nummer 2 und die Nummer 3, die angespielt werden soll. Von daher ist das wirklich eine Sache, unheimlich viele Anspielstationen. Alle 4 Running Backs können den Ball fangen. Vorher war es eigentlich ziemlich klar, dass Blount ist so mehr der Power Running Back, der geht durch die Mitte, der hat so gut wie keinen Pass gefangen. Da waren eher White und Lewis diejenigen, die es machen sollten. Jetzt haben wir noch mit Burkhardt und vor allen Dingen auch mit Gillislee jemanden, der einen Ball fangen kann aus dem Backfield. Das ist noch 1-2 Optionen mehr und damit wird es noch schwieriger für den Gegner darauf zu reagieren. Ich bin gespannt, wie Brady die Bälle verteilt. Wer wird jetzt sein Go-To-Guy? Edelman ist weg. Ja, Gronkowski, immer eine Frage durch seine physische Spielweise, wie lange kann er fit bleiben, wie lange bleibt er wirklich gesund? Die Spieler, die Gegenspieler gehen auf alles, was der irgendwie nur hinhält, das Knie, den Arm, die Schulter, den Kopf dürfen sie nicht mehr angreifen, glücklicherweise. Also von daher, das wird hart für ihn werden, weil er wird der Fokus jetzt sein. Aber ein Chris Hogan zum Beispiel, der noch so ein bisschen ein Rohdiamant ist. Der hat ja in seiner College-Zeit nur ein einziges Jahr Football gespielt. Davor hat er Lacrosse gespielt. Das heißt also, es ist jemand, der noch gar nicht so viel Football-Erfahrung hat. Wenn der jetzt noch die ganze Offseason quasi mit trainiert hat, dann wird der wahrscheinlich noch besser werden. Malcolm Mitchell, der hat sich auch entwickelt aus dem letzten Jahr schon. Wird spannend zu sehen sein, wer jetzt praktisch die Rolle von Edelman erfüllt. Ich denke mal, auf der Position 1-1 wird Amendola jetzt erstmal ersetzen. Es ist ein Veteran, der weiß ganz genau, was passiert und Brady weiß auch, was er da macht. Also von daher, offensmäßig mache ich mir wenig Sorgen.
Wer ist der Spieler, auf den man achten sollte in der nächsten Saison? Ich meine, bei den Patriots gibt es einige, aber wer ist der, wo Sie sagen würden, okay, auf den solltet ihr mal achten, wenn ihr die Patriots seht?
Da gibt es wirklich zu viele, um jetzt einen rauszunehmen. Das Problem wird sein, dass die Patriots nicht ausrechenbar sind. Klar, Gronkowski, wenn man wissen will, wie ein Tight End spielt, dann sollte man sich ihn anschauen. Ansonsten ist das wirklich eine Variante, die schwer zu sagen ist. Guckt auf Brady. Brady macht das Spiel. Egal, was da passiert, weil er verteilt die Bälle. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass das Spiel läuft. Wenn es danach mal irgendwann vielleicht nicht mehr so laufen sollte mit Brady, wird Garoppolo einspringen und der macht, das ist eine Kopie, der macht 1-1 das, was Brady macht. Und ich denke mal, Brady wird derjenige sein, auf den man gucken muss, weil er derjenige ist, der das Spiel am Laufen hält.
Die Miami Dolphins sind letzte Saison in der AFC East Zweiter geworden. 10-6 haben sie ihre Saison beendet, hatten im Wildcard-Playoff dann die Niederlage gegen die Steelers. Head Coach Adam Gase seit 2016. Zugänge gab es unter anderem von Linebacker Lawrence Timmons, Defensive End William Hayes, Nate Allen, TJ McDonald. Abgänge Offensive Tackle Brandon Albert und Deion Sims. Die große Frage ist, Ryan Tannehill hat sich im Trainingscamp verletzt. Erstens, wie lange wird er wohl ausfallen? Zweitens, kann Tannehill überhaupt ersetzt werden?
Also Tannehill wird meiner Meinung nach dieses Jahr keine Rolle spielen. Selbst wenn er zurückkommen sollte, was ich nicht glaube, dann ist er längst nicht in der Verfassung, die er vor seinen Verletzungen hatte, weil er war ja schon während der vergangenen Saison verletzt, jetzt am Knie wieder verletzt. Das ist eine schwerwiegende Sache für einen Quarterback, weil er seine ganze Balance ja im Werfen, in dieser Throwing Motion sozusagen hat. Da muss eine ganze Menge rankommen. Und ja, jetzt haben sie sich Jay Cutler geholt. Das war eine sehr kontroverse Entscheidung, weil Matt Moore ist ja auch noch da, der das Spiel ja schon kennt. Wobei, so ganz ungewöhnlich ist die Entscheidung von Head Coach Adam Gase nicht, weil sie haben schon zusammen gespielt. Er war schon in Chicago Coach und hat Jay Cutler unter sich gehabt. Und man muss eins sagen, Cutler hat einen starken Arm und er hat viele Waffen in Miami. Er wird also sein Passspiel schon aufziehen können. Seine Entscheidungen, die er trifft, sind manchmal nicht so die besten. Wenn er schnell unter Druck Entscheidungen treffen muss, dann wirft er auch gerne mal den Ball relativ wild und dann gibt es auch schnell eine Interception. Aber er hat auch in Chicago gezeigt, dass er werfen kann. Er hat auch in Denver gezeigt, dass er werfen kann. Also das eigentliche Passspiel sehe ich nicht als Problem. Problem ist, er war jetzt eine Weile raus. Mhm. Wie gut ist seine körperliche Verfassung? Nun gut, dann muss er als Quarterback jetzt nicht unbedingt der schnellste Läufer sein, aber er muss sich schon bewegen können, er muss den Game-Speed wieder aufnehmen, dann kann das was werden. Und dann haben sie halt immer noch Matt Moore, der das Spiel auf jeden Fall übernehmen kann, der jederzeit ins kalte Wasser geworfen werden kann. Also die Quarterback-Situation ist nicht so viel schlimmer geworden, als sie schon war. Ryan Tannehill ist halt auch sehr talentiert, allerdings hat nicht immer gezeigt, dass er konstant spielt. Ich habe das Spiel vor einiger Zeit in London gesehen gegen die New York Jets. Da war dann so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das sind Situationen, wo man immer sagen kann, Talent ist das eine, aber das Umsetzen ist das andere. Und Cutler ist vielleicht nicht so talentiert. Er hat körperlich bessere Voraussetzungen im Arm, hat längere Distanz, hat eine Menge Ziele, auf die er werfen kann. Von daher kann das durchaus was werden und vielleicht eine kleine Überraschung. Und sie haben ein gutes Laufspiel. Also das muss man dazu sagen. Da ist ja noch J.R.J., der wirklich das Laufspiel auf eine neue Dimension in Miami gehoben hat. Und sie haben ein sehr, sehr gutes Wide Receiver Corps. Also von daher sehe ich da wenig Probleme. Sie haben Landry, sie haben Parker, sie haben Stills. Die können alle Bälle fangen und Cutler kann werfen. Mal gucken, was da kommt. In der Offense wird es nicht so schlimm sein. In der Defense wird es drauf ankommen.
Ich frage mich ja, Jay Cutler hat sich ein halbes Jahr lang auf einen TV-Job vorbereitet. Er hat quasi mit Football nur so zu tun gehabt, als dass er jeden Morgen NFL.com aufgemacht hat und sich angeschaut hat, wo jetzt die neuen Spieler hingehen. Ich frage mich, ob er diesen Weg zurück dann wirklich wieder gehen kann, diesen ganzen Raubbau an seinem Körper durch das Trainingscamp zu gehen, diese ganzen Spielzüge dann ja auch zu lernen. Ist ein komplett neues Team für ihn. Gut, er hat den alten Headcoach. Aber trotzdem, ich frage mich halt, ob er dafür für sowas bereit ist. Ich meine, das werden wir erst ab der Week 1 sehen, aber das ist für mich ich persönlich sehe das als große Gefahr für die Dolphins und gerade für jemanden wie Jay Cutler. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Cutler ist ja nun keiner, der jetzt gerade aus dem College kommt und hat sehr, sehr lange schon in der Liga gespielt, weiß ganz genau, was er tun muss und was er nicht tun darf. Von daher, das Playbook wird ein bisschen anders sein, aber trotzdem, es ist ja ähnlich zu dem, was er in Chicago schon mal gespielt hat. So ein Headcoach bleibt seiner Philosophie ja treu. Es ist ja nicht so, dass er bei einem anderen Mannschaft plötzlich was ganz anderes spielt, sondern die Basics sind gleich. Wahrscheinlich wird sogar die Terminologie gleich sein, das heißt also der Cadence, das heißt Downset hat und wie die Spielzüge heißen, werden ähnlich sein. Da hat er einen Vorteil. Wenn er jetzt ganz fremd irgendwo hingekommen wäre, wäre es schwerer geworden. So ist es so, er kennt eine ganze Menge. Und die körperlichen Voraussetzungen sind beim Quarterback jetzt nicht ganz so extrem, weil er nicht so viel sprinten muss. Er muss jetzt nicht so eine Sprintausdauer haben. Er muss jetzt nicht dauernd gegen jemand gegenlaufen, wo er die Kraft braucht. Das heißt, ein Quarterback trainiert zum Beispiel in der Offseason noch ganz anders als ein Running Back, als ein Receiver, als ein Offense- oder Defense-Liner oder Linebacker. Die haben ein anderes Rhythmusgefühl. Er muss vielleicht seine Throwing Motion, also seine Wurfbewegung wieder reinbringen, aber dann wird das gar nicht so schlimm sein, weil auch ein Quarterback liegt öfter mal auf der Couch. Von daher ist es nicht ganz so schlimm.
Kommt ihm da dann auch vielleicht das gute Laufspiel der Miami Dolphins so ein bisschen entgegen?
Das wird ihn auf jeden Fall entlasten, weil nicht die Hauptlast auf ihm liegt. Und er hat, wie wir es eben schon gesagt haben, sehr, sehr gute Passempfänger. Da sind viele gute, talentierte und vor allem junge Spieler dabei, die richtig brennen. Und ich glaube auch, dass das Laufspiel mit J.R.J. da wirklich ihm zugutekommen wird, weil wenn er so weiß, dass er einen guten Running Back hat, dann kann man immer auch mal den Ball für 3-4 Yards einfach übergeben und gucken, was kommt. Wenn er jetzt ein Plus kommt und 10, 15, 20 Yards kommt, dann bist du schon wieder ein bisschen ruhiger und er weiß auch, dass nicht die gesamte Last auf ihm liegt. Da haben sie eigentlich ganz gute Arbeit geleistet.
Wer ist der Spieler, auf den man achten sollte bei den Miami Dolphins? Ist es J.R.J.?
Ja, in Verbindung mit Kenny Stills, weil Landry wird am meisten Aufmerksamkeit bekommen in der Coverage. Dadurch wird Stills ein bisschen freier sein, nehme ich mal an. Er wird wahrscheinlich die Nummer 2-3 sein, je nachdem, wie gut jetzt das Camp von ihm gelaufen ist. Und Ajay wird natürlich die Nummer 1 im Laufspiel sein. Da kommt gar nichts dran vorbei, weil dahinter kommt auch eine lange Zeit lang nichts. Was man aber sagen muss, gerade mit Timmons, auch mit Hayes haben sie sich in der Defense und mit Nate Allen und TJ McDonald sehr viel Erfahrung geholt. Das heißt, die Defense wird auch dafür sorgen, der Offense einen gewissen Durchschnaufen zu geben. Wenn die Defense genug Druck ausüben kann, dann wird die Offense jetzt nicht so selber feuern müssen. Von daher glaube ich, dass es ganz gut ist. Sie haben das Hauptaugenmerk in der Free Agent halt auf die Defense gelegt. In der Draft ist jetzt auch nicht so viel dazu gekommen, wo man sagt, hey, super, würde man sofort nehmen. Habe ich nicht gesehen, dass da ein Starter sofort dabei ist. Von daher denke ich mal, es wird viel darauf ankommen, wie die Defense das Spiel am Leben hält und dann gucken, was die Offense macht, wobei die Offense hat genug Firepower.
Die Buffalo Bills haben letzte Saison mit 7-9 auf Platz 3 beendet. Sie sind, ja, kann man fast sagen, Rex Ryan losgeworden. Die Ära Rex Ryan bei den Buffalo Bills ist zu Ende. Sean McDermott ist der neue Head Coach. Micah Hyde ist dazugekommen, Defensive Back. Cornerback haben sie aus dem Draft geholt. Wide Receiver Zay Jones haben sie geholt. Running Back Mike Tolbert haben sie sich geholt. Wide Receiver Andre Holmes, Corey Brown. Sie haben einen ziemlichen Aderlass gehabt mit zum Beispiel Stephen Gilmore und Mike Gillisley. Kann der Playoff-Drought, die Buffalo Bills sind seit 17 Saisons ohne Playoffs, kann der in irgendeiner Weise beendet werden dieses Jahr?
Nein, glaube ich nicht, ganz ehrlich. Weil sie haben auch noch eins gemacht, sie haben Tyrod Taylor, der sich gestern oder vorgestern, also in der Preseason auf jeden Fall jetzt noch eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, es ist fraglich, ob er in Woche 1 spielen kann, muss man gucken. Aber sie haben seine stärkste Waffe genommen, Sammy Watkins. Mhm. Sie haben ihn getradet und haben sich dafür Jordan Matthews geholt, der ein ganz anderer Receiver ist. Jordan Matthews ist ein Possession Receiver. Das heißt, es ist eigentlich eher der gute Routen läuft und einen dritten und fünf in einen First Down verwandelt. Sammy Watkins ist ein Deep Threat. Das heißt, also der läuft die Seitlinie entlang und fängt den tiefen Ball. Den haben sie weggegeben. Aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, Taylor wird ziemlich sauer sein, dass seine Lieblingsanspielstation nicht mehr da ist. Er muss jetzt komplett neu umdenken, weil keiner von den Receivern vom letzten Jahr ist mehr da. Das heißt, er muss komplett mit einem neuen Receiver-Korbband zurechtkommen. Jetzt ist er auch noch verletzt, das heißt, er wird ausfallen die nächsten 2-3 Wochen im Training. Das wird eine ganz, ganz schwierige Situation und ganz, ganz viel Last wird auf LeSean McCoy laufen, den Running Back, weil das ist der einzige aus dem vorigen Jahr, der noch in der Starting, auf den Skill Positions dabei ist und der dann quasi alles selber tragen muss. Sie haben ein super Laufspiel, waren über die letzten Jahre immer eins der besten Laufteams. Klar, im hohen Norden, da ist es auch ganz früh kalt, da muss man auch eher den Ball laufen, als dass man ihn wirft, weil die Receiver waren jetzt auch in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt die Wahnsinnsgruppe, da war Sammy Watkins halt derjenige, worauf es so ankommt, aber auch weiter war da nicht so richtig viel, muss man ehrlich sagen, und auch so ein Corey Brown, ja, ist ganz, ganz nett, aber da war ein Panther-Backup, ja? Da war ein Carolina Panther und bei Andre Holmes in Oakland Nummer 4 Receiver, also das sind alles so Leute. Klar haben die Talent, sonst wären sie nicht in der NFL, aber sie haben noch nicht bewiesen, dass sie die Jungs sind, die ein Spiel am Leben halten können. Was ihnen helfen wird, wird Zay Jones sein, der sehr gute Hände hat und sehr gute Routen laufen wird. Den haben sie gedraftet. Auf den bin ich gespannt. Gucken, wie die Chemie klappt zwischen Tyrod Taylor und ihm. Und dann mal sehen, was da noch so übrig ist, muss man wirklich sagen. Weil Defense, ja, kann okay sein, aber wird das Spiel nicht alleine gewinnen. Da muss die Offense mehr machen. Und McCoy alleine, der wird eine ganz, ganz, ganz lange Saison haben. Und wenn der verletzungsfrei bleibt, dann haben sie eine gute Chance, weil das Laufspiel dominant ist, haben eine gute Offense-Line dafür. Aber die Defense wird sich sehr gut auf ihn einschießen können, also die gegnerischen Defense. Da wird es echt schwer werden, weil die wissen, dass sie laufen werden. Und auch Taylor ist jetzt nicht der super Quarterback, der nur Pässe wirft. Der hat einen guten Arm, aber er läuft auch gerne mal selber. Das ist also eher mehr so ein Dual Threat, wo man sagt, wenn der unter Druck kommt, bevor er sich befreit und außen rumläuft, dann wirft er auch noch den Pass. Nein, er läuft auch lieber selber. Und deswegen hat er im Moment gerade auch die Gehirnerschütterung. Leider.
Ist dann vielleicht so ein bisschen die positivste Nachricht. Ich möchte nicht immer auf Rex Ryan rumhacken, aber es war ja schon derbe Unruhe, gerade in Buffalo, in einem Staat, wo ansonsten eher die Ruhe vorherrscht. Und da ging es ja letztes Jahr richtig ab, dann auch in den letzten Jahren. Ist das denn vielleicht die beste Veränderung, dass das Sean McDermott jetzt der Head Coach ist?
Klar, neuer Wind ist immer gut, gerade wenn viel Trouble unterwegs war. Das Problem ist, wenn viel geredet wird, dann wird auch viel erwartet. Und ja, Ryan ist halt nun mal einer, der den Mund nicht stillhalten kann. Dann hat er sich auch noch seinen Bruder dazu geholt, damals als Defense Coach. Und das sind alles so Sachen, das war in New York damals schon bei den Jets auch so. Er hat immer ganz viel geredet, hat aber nie die Erwartungen erfüllt. Von daher kann ich verstehen, dass die Bills dann gesagt haben, so mein Lieber, du redest jetzt zu Hause weiter, nicht mehr im Stadion bei uns und nicht mehr auf dem Trainingsplatz. McDermott hat eine schwere Aufgabe, er wird das Team neu aufbauen müssen. Was er durch viele Zugänge geschafft hat, werden wir dann sehen. Aber ja, das ist ganz gut für die Bills. Sie müssen auch erstmal wieder das Team nach vorne bringen, weil sie haben ganz, ganz lange Zeit eine Durststrecke. Also ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er Jahre, viermal hintereinander Super Bowl, alle vier verloren, gut, aber immerhin viermal da gewesen. Aber das waren ganz andere Spieler. Das waren Kelly, das war Thurman Thomas, Andre Reed, da waren ganz andere Spieler dabei. Und deswegen mal gucken. Also ich habe keine großen Hoffnungen, dass dieses Jahr der Durchbruch kommt. Eher vielleicht nächste, übernächste Jahr. Da wird man mehr mit den Buffalo Bills wieder rechnen müssen.
Die New York Jets letzte Saison in der AFC East letzter geworden, 5-11. Keine Playoffs. Head Coach Todd Bowles seit 2015. Unter anderem haben sich Calvin Beecham geholt, Maurice Claiborne, Josh McCown als Quarterback, Marcus May als Safety, Demaryius Davis auf der Linebacker-Position. Abgänge unter anderem Brandon Marshall, Eric Decker, Darrell Revis, David Harris, Nick Folk als Kicker, Calvin Pryor dann noch, Parkus Gilchrist, Bruno Giacomini. Ist da der Rebuild-Mode komplett an? Also das sieht ja komplett nach einem völligen Umbruch aus.
Das ist es auch. Also wirklich definitiv, das ist ein Umbruch. Da ist wirklich eine Gartenschere angesetzt worden, einmal komplett über die Köpfe gegangen. Wer kleiner als 1,60 war, der ist da geblieben, so ungefähr. Also alles, was so ein bisschen Standout war, ist eigentlich weg. Mhm. Also da kann man nichts anderes sagen. Und wenn man jetzt sieht, was da passiert bei den Jets, da ist so eine Unruhe drin. Todd Bowles kann eigentlich nur hoffen, dass die Leute, die da sind, sich wirklich Mühe geben. Weil wenn man überlegt, mich holen Josh McCown, ja, das ist ein erfahrener Mann, 38 Jahre, dem muss ich jetzt mein neues Team in die Hand geben. Bryce Petty hat letztes Jahr gezeigt, dass er spielen kann, aber vor allem Christian Hackenberg. Mhm. Ja, was ist mit Hack? Also der ist eigentlich Moment laut Roster Moment Nummer 3. Mhm. Lange Sicht wird er natürlich irgendwann das Team führen müssen, wenn sie sich nicht noch einen anderen holen. Aber Josh McCown mit einem Einjahresvertrag als Starter jetzt ausgestattet, der wird echte Probleme haben. Und vor allem, wenn man mal auf das Roster sieht, da sind 15 Receiver im Moment im Roster. Und von diesen 15 ist keiner dabei, der mich absolut überzeugt. Mhm. Und wenn ich dann Eric Decker und Brandon Marshall abgebe, zwei Jungs, die bewiesen haben über Jahre, dass sie den Ball fangen können, dass sie in schwierigen Situationen miteinander umgehen können, vor allen Dingen rechts und links die Position besetzen, dann ist es echt mutig. Und dann haben sie auch noch einen neuen Offense Coordinator mit John Munton. Das wird auch noch ein Ding werden. Mhm. Neuer Quarterback, neuer Offense Coordinator, neuer Receiver. Ich weiß nicht. Also das wird echt knapp werden. Und wenn ich dann denke, dass Matt Forte, der Starting Running Back ist, der ist in seinem 10. Jahr. Mhm. Der ist 31 Jahre alt. Das heißt, also da ist natürlich ganz viel Erfahrung, aber wie viel Gas ist da noch im Tank? Da muss man echt sagen, Mort Forte hat letztes Jahr schon ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Bilal Powell, ja, ist ein guter Backup, aber ist auch noch keiner, der konstant bewiesen hat als Running Back, dass er das Spiel an sich reißen kann. Das ist ein sehr powerfuler, also sehr, sehr kräftiger Läufer, der da durch die Reihen laufen kann. Aber auch da ist man immer wieder ganz schnell mal in der Situation, dass man verletzt wird. Und dann hat man noch Quincy Enunwar. Der ist out for season. Das ist der einzige Receiver, der wirklich noch was reißen könnte. Der ist verletzt, der hat eine Nackenverletzung, der wird dieses Jahr definitiv nicht mehr wiederkommen. Das ist also alles, was irgendwie schieflaufen konnte, ist schiefgelaufen. Mal sehen, was kommt.
Bryce Petty hat sich dann jetzt auch im Preseason-Spiel verletzt. Es ist im Moment, zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht bekannt, was mit ihm ist. Er sollte eigentlich eventuell sogar Starter Nummer 1 sein, beziehungsweise in der Woche 1 Nummer 1 sein. Läuft es dann auf Josh McCown raus oder auf Hackenberg?
Also ich denke mal, es wird McCown sein. Einfach nur wegen der Erfahrung und vor allen Dingen, weil so viele neue Leute da sind. Also das sind ganz, ganz viele talentierte Spieler, die allerdings noch nicht bewiesen haben, dass sie in NFL wirklich bestehen können. Wenn man dann noch einen relativ jungen Quarterback, der noch nicht viel gespielt hat, ins kalte Wasser wirft, das kann eigentlich nur schief gehen. Also ich kenne einige New York Jets-Fans, die wirklich diehard seit 20, 30 Jahren ihre Farben die Treue halten. Respekt dazu, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann Ihnen nur versprechen, es wird nicht besser werden dieses Jahr.
Ich frage bei jeder Division jetzt, wer wird Divisionssieger? Beantwortet sich die Frage hier von selbst?
Allerdings, ich habe eine ganz feste Reihenfolge. Also es wird New England sein an Nummer 1, Miami an Nummer 2, Buffalo 3 und New York Jets an 4.
Das war die AFC East mit Roman Motzkus, unserem Experten hier und bei RAN NFL. Ab dem 7. September geht es wieder los. Die New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs und dann auch wieder auf RAN NFL und dann auch mit Roman Motzkus als Experten.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.